Bayern-Fans, zu unserer 7. Podcast-Folge, die Bayern-Woche. Wir sind wieder zurück aus der Länderspielpause, Kerry. Es ist viel passiert in den letzten 2 Wochen. Wie geht's dir? Wie bist du in den Tag gestartet?
Hi, Maureen. Mir geht's prima. Und dir?
Mir geht's auch gut. War schon früh wach heute und hab lecker gefrühstückt und jetzt bin ich fit für unseren Podcast.
Ja, und wir haben für euch wieder sehr viele Themen zusammengestellt.
Und wir haben diese Woche auch einen Interviewgast bei uns im Podcast, Steffen Tepel, der Neuroathletiktrainer von Jamal Musiala. Und der hat uns Einblicke gegeben, wie Jamal auch neben dem Platz noch fleißig arbeitet. Aber darauf gehen wir dann später ein. Lass uns doch jetzt erstmal auf die letzten 2 Wochen blicken, denn irgendwie war es ja eine Wende für den FC Bayern, oder?
Ja, ich würde sagen, die Länderspielpause kam genau zur rechten Zeit. Also der Druck wurde ein bisschen geringer, die Köpfe wurden frei und dann kam das Spiel gegen Leverkusen. Die perfekte Reaktion gezeigt gegen eine Mannschaft, wo man aber auch sagen muss, aktuell bei denen läuft ja gar nichts.
Es waren ja irgendwie so 2 Aufbaugegner jetzt, oder? Also Leverkusen in der Krise und Pilsen, da hat man ja auch einen Klassenunterschied gesehen. Aber lass uns erstmal auf Leverkusen blicken.
Ja, also du hast es eigentlich richtig gesagt, auch mit Pilsen, ne? Das war jetzt von der Qualität her schon dankbar. Man konnte da Selbstvertrauen sammeln, aber klar, die Reaktion gegen Leverkusen war extrem wichtig. Klar, auf der einen Seite Leverkusen nicht gut drauf, auf der anderen Seite Bayern sofort wach. Das, was man vermisst hat, zum Beispiel in Augsburg, gierig in den Zweikämpfen, gierig auf Tore, genauso muss es ja sein. Also die Einstellung, die gegen Augsburg nicht so da war, was ja auch dann auch der Trainer so ein bisschen bemängelt hat, so ein bisschen auch auf die Spieler da die letzte Konzentration vermissen gelassen haben in gewissen Situationen, das war eben jetzt alles da gegen Leverkusen und daraufhin hat die Mannschaft eben sich dann auch belohnt, die Tore gemacht und überragende Teamleistung gegen Leverkusen.
Auffällig fand ich auch so die Sorgenkinder, Gnabry, Mané, die sie jetzt wirklich mal freigespielt haben, die ihre Tore gemacht haben und auch präsent auf dem Platz waren. Das hat man ja irgendwie vermisst in den letzten Wochen und das ist ja auch nochmal so ein Ausrufezeichen von denen, dass sie sagen, so jetzt, wir sind auch wieder auf dem Platz mit dabei als gute Teamleistung. Wie hast du denn Gnabry gesehen?
Ja, Gnabry gegen Pilsen fand ich ihn in den ersten 35, 40 Minuten fand ich ihn schon stark. Danach kam ein bisschen weniger. Er hat sich natürlich belohnt auch für seine gute Leistung zu Beginn, hat das Vertrauen gerechtfertigt, ein Tor gemacht. Das erwarten auch die Verantwortlichen von ihm, das erwartet auch das Trainerteam von ihm. In der zweiten Halbzeit fand ich ihn nicht mehr so aktiv, aber klar, es war schon wichtig für ihn, weil die letzten Wochen, das war ja unerklärlich, wie er da performt hat zum Teil. Da haben sich schon viele Leute auch Gedanken und Sorgen gemacht, logischerweise er selbst auch. Er ist jemand, der geht mit sich selbst auch hart ins Gericht, ist dann nicht mit sich zufrieden. Und die Länderspiele waren für ihn ja auch sehr enttäuschend. Da ist er ja auch gegen Ungarn schon zur Halbzeit ausgewechselt worden. Dann kam er gegen England rein, ist noch bei dem einen Tor, kommt er nicht in den Zweikampf rein beim 2:2, da habe ich auch mal auf die Trainerbank geschaut, Hansi Flick, der hat sich da fürchterlich aufgeregt über diese Aktion, dass er da eben nicht in den Zweikampf kommt, Serge Gnabry, aber das jetzt gegen Pilsen war schon ein Schritt in die richtige Richtung, genauso Mané, du sprichst ihn an, er traut sich jetzt mehr ins 1 gegen 1, wenn du kein Tor machst, okay, aber dann versuch wenigstens diese 1 gegen 1 Situation zu suchen, das macht er, Pilsen natürlich auch hanebüchen verteidigt, Leverkusen zum Teil auch, aber es ist am Ende wichtig, dass man dann die Tore macht auch, dass man diese Chancen dann auch ausnutzt und da war auch ein Trend nach oben oder ein positiver Schritt in die richtige Richtung zu sehen.
Und wenn wir mal Ryan Gravenberch sehen, der hat jetzt mal wieder das 2. Mal in der Startelf gespielt, also erst beim DFB-Pokal mal und jetzt in der Champions League, hat seine Chance bekommen, hat er sie auch genutzt?
Ja, es war für ihn ein undankbares Spiel, fand ich, gegen Viktoria Pilsen. Er hat jetzt alles okay gemacht, aber nichts überragend. Also wir haben auch gesagt, zur Note 2,5 bis 3, also das war völlig okay, aber jetzt keine absolute Weltklasse-Leistung, was aber auch einfach dem Spiel des Gegners geschuldet war, weil Pilsen stand so tief, dann hast du als Sechser einfach defensiv A wenig zu tun, kannst dich da nicht auszeichnen und offensiv aber auch nicht, weil wenn du da irgendwie ins Tripling gehst oder deine Position dann zu sehr verlässt und zu sehr in die Offensive geht, dann gefällt es dem Trainer auf der anderen Seite auch nicht. Ich glaube, er hat einfach die Anweisung gehabt, da jetzt nicht irgendwie zu viel auch zu wollen in manchen Situationen, er hat es solide gemacht und für ihn war es einfach wichtig oder ist es wichtig, da in die Minuten einfach höher zu schrauben. Nagelsmann hat auch vorm Spiel gesagt, er spielt eigentlich zu wenig für seine Verhältnisse. Das hat er auch über Spieler wie Marc Rocker letzte Saison gesagt. Es ist schon sehr schwierig auch auf dieser Position, weil du hast eben Kimmich, Sabitzer, Goretzka und Gravenberch jetzt. Ne?
Ich wollte gerade sagen, aber hat er eine Chance, die zu verdrängen? Ich glaube nicht von seiner Leistung her, oder? Also Kimmich, Sabitzer ist gerade in Topform und Goretzka auch wieder mit Aufwind. Also ich glaube, es wird schwierig, dass er sich da wirklich in die Startelf weiterhin spielen kann.
Kurzfristig auf jeden Fall, da stimme ich dir zu. Die Bayern haben natürlich das auch mit Weitsicht gemacht. Gravenberg war oder ist eines der größten Talente auf dieser Position. Nagelsmann hat auch nochmal gesagt, mit dem Ball ist er wirklich einer, der sich aus Drucksituationen befreien kann, der gute Ideen hat, der dynamisch spielt, technisch sehr feiner Spieler einfach. Aber klar, er muss sich noch verbessern und er hat eben das Problem, diese Konkurrenz vor sich zu haben. Sabitzer, damit hat jetzt, haben die wenigsten gerechnet, dass er wirklich so den Durchbruch schafft jetzt in seiner Saison, in dieser Saison, in seiner zweiten. Kimmich ist einfach gesetzt, auch wenn man da manchmal drüber streiten mag, ob er nicht vielleicht doch nochmal hier und da eine Pause benötigt, einfach um auch so ein bisschen mental frisch zu sein. Ich finde, er hat es aber in letzter Zeit auch gut gemacht. Ich verstand da auch die Kritik, ehrlich gesagt, nicht so sehr an ihm, an seiner Position auch. Er hat da dieses eine Spiel gehabt gegen Stuttgart, war es, glaube ich, wo er da diese ein, zwei Fehler hatte. Danach stand er massiv in der Kritik. Ist ja auch okay, weil jeder erwartet von Jo Kimmich, dass er in jedem Spiel 100% seiner Leistungsgrenze, sage ich mal, erreicht. Aber ich finde ihn grundsätzlich, finde ich ihn einfach wichtig und ich glaube, wir würden den Spieler anders bewerten, wenn er jetzt bei, keine Ahnung, Barcelona, ja. Real Madrid oder sonst wo spielen würde. Das hat man mit Toni Kroos ja auch gehabt. Das war einmal der Querpass-Toni, der das Spiel irgendwie langsam macht und bei anderen Vereinen sieht man dann bei Real Madrid oder so, da wird er dann einfach viel mehr geschätzt oder in anderen Ländern wird er viel mehr geschätzt und ich glaube, bei einem Jo Kimmich wäre das ähnlich. Wir sollten uns da nicht auf den, finde ich, das ist meine persönliche Meinung, da nicht so einschießen. Er ist schon wichtig auch für die Mannschaft, für die Kabine, auch als, als Leader einfach. Er ist eigentlich, er spricht mit jedem Spieler, er gibt Tipps, Ratschläge, er ist wirklich ein absoluter Vorzeigeprofi und die ein oder andere Pause mehr, glaube ich schon, wird ihm gut tun. Aber er ist natürlich in den Plänen von Nagelsmann absolut gesetzt. Dann hat man, wie gesagt, Sabitzer, man hat Goretzka, der jetzt wieder kommt, auf Spielzeit auch drängt und es auch sehr gut gegen Pilsen gemacht hat, hat zwei Torvorlagen gegeben. Da ist es natürlich schwer für Gravenberg. Mir tut es ein bisschen leid für den Jungen, weil Nagelsmann hat auch vor dem Spiel nochmal gesagt, er sieht das ganze Drama nicht um Gravenberg. Ich sehe es halt ein bisschen auch aus Spielersicht so ein klein wenig und man weiß natürlich, der größte Traum eines jeden Spielers ist, zur WM zu fahren. Und ja, er muss sich jetzt zeigen, er muss Spielpraxis sammeln, weil Louis van Gaal, der setzt eben nicht so auf ihn aktuell, weil er eben wenig spielt im Verein, ist ja ganz klar. Deswegen finde ich es auch für Gravenberg, also natürlich schade, tut mir ein bisschen leid auch für ihn.
Aber bei der PK vor Pilsen hat Nagelsmann sich auch nochmal zu ihm geäußert und ihm gesagt, dass er das Vertrauen, also dass er voll hinter ihm steht und er das Vertrauen von ihm bekommt und alles und seine Chancen ja auch nutzen kann. Das hat man ja jetzt auch gesehen, er stand in der Startelf. Also wenn das öfters vorkommt, dann glaube ich, hat er auch gute Chancen, sich zu zeigen.
Ja, so ein Spiel gegen Leverkusen zum Beispiel wäre eher prädestiniert gewesen. Da kam er erst in der 80. Minute, da kann man auch sagen, okay, Trainer, das Spiel war eigentlich schon vorher entschieden, lass ihn doch mal eine halbe Stunde spielen statt 10 Minuten, weil 10 Minuten, wir wissen alle, jeder, der mal 10 Minuten reingekommen ist, der kommt vielleicht 3-4 Mal an den Ball und dann ist das Spiel auch schon wieder vorbei und dann kannst du dich nicht zeigen. Also es ist extrem schwierig und ich glaube, das ist einfach dann auch die Aufgabe von Nagelsmann, das gut zu moderieren. Für Gravenberg natürlich kurzfristig schwierig, damit auch das WM-Ticket für ihn in Gefahr, absolut. Und ja, dann ab der neuen Saison, beziehungsweise ab dem nächsten Jahr, glaube ich schon, dass er sich weiter etablieren wird, weil das ist ein Spieler, den man für die Zukunft in erster Linie verpflichtet hat. Nicht, dass er jetzt sofort schon
alles 100% abliefern muss
und spielen muss. Natürlich, der Spieler selbst würde das gerne und ihm wurde es ja auch in Aussicht gestellt. Darüber haben wir ja in der letzten Folge gesprochen. Da wurde schon gesagt, hey, wir trauen dir zu, da auch schnell dich festzusetzen. Aber wie gesagt, da hatte man eben nicht mit diesem Durchbruch auch von Sabitzer gerechnet. Das macht es natürlich nochmal schwieriger.
Ja, Mathis Tell hat 30 Minuten Einsatzzeit bekommen von Julian Nagelsmann. Wie hast du ihn auf dem Platz gesehen?
Ja, ich fand ihn in der halben Stunde relativ blass, muss ich sagen. Es war natürlich auch undankbar, weil er kam beim Stand von 5-0, da ging dann offensiv nicht mehr viel, beziehungsweise er kam beim Stand von 4-0 und dann eine Minute nach seiner Einwechslung fiel das 5-0 durch Choupo-Moting. Er kam halt zu einem ungünstigen Zeitpunkt, das hat auch Salihamidžić nach dem Spiel gesagt. Das Problem, finde ich aber auch, ist so ein bisschen seine Position, weil man merkt, er ist kein rechter Flügelspieler. Er hat es defensiv gut gemacht und das hat auch Nagelsmann von ihm verlangt, dass er eben gut nach hinten arbeitet. Das hat er alles prima gemacht. Er hat seine Position sehr gut eingehalten. Das hat Nagelsmann auch nochmal gesagt. Sehr positionstreu, sehr verlässlich, sehr fleißig. Aber offensiv kannst du dann nicht so viele Akzente setzen, wenn das für dich nicht die ideale Position ist, weil er ist eben kein Spieler, der jetzt bis zur Grundlinie durchläuft und dann Flanken schlägt. Der hat zum Beispiel kein 1 gegen 1 Duell jetzt irgendwie auch mal gesucht aktiv. Er ist auf dem linken Flügel, finde ich, besser aufgehoben. Wir haben das gegen Köln gesehen, also Viktoria Köln im Pokal. Da kam er von der linken Seite, hat sich 2-3 Mal den Abschluss getraut. Einmal ging der Ball auch genau in den Knick rein. Das sind seine Aktionen, aber langfristig sieht man ihn natürlich schon auf dieser Mittelstürmerposition. Das hat auch Salihamidzic nach dem Spiel nochmal gesagt.
Ja, er fühlt sich natürlich sehr wohl in der Mitte, ist klar, als Mittelstürmer und klar auch hängenden Neun. Ich glaube, dass wenn er von links kommt, dass er ein wenig besser, sag ich mal, zum Abschluss kommen kann. Aber er ist immer gierig auf Tore, mag natürlich die gefährlichen Positionen. Aber das Spiel am Ende, die letzte halbe Stunde, ist so ein bisschen dahin geplätschert. Wir haben, ja, denke ich, auch einen Gang zurückgenommen oder zurückgeschaltet, auch natürlich auch im Hinblick auf das Spiel am Wochenende, aber völlig normal, wenn man 5-0 führt. Aber wie gesagt, die Jungs haben das hervorragend gemacht.
Ja, das waren jetzt die Einschätzungen von Hasan Salihamidzic, aber wie denkt denn Nagelsmann darüber? Sucht man danach nochmal das Gespräch mit dem Spieler oder der Spieler geht auf Nagelsmann zu?
Ja, die reden schon viel miteinander. Natürlich der erste Ansprechpartner auch für Mathis Tell ist Dino Toppmöller, der Co-Trainer. Der spricht ja auch Französisch und der hat so ein bisschen die Franzosen auch immer unter seinen Fittichen. Und natürlich werden die darüber reden, auch über die Positionierung. Am Ende ist es die Trainerentscheidung und der Trainer muss dann in dem Moment entscheiden, was ist das Richtige für das Team. Mané hat dann links gespielt. Ich hätte es gut gefunden, wenn man vielleicht sagt, hey, wechselt doch mal die Seiten. Wenn es auf der Position 15 Minuten lang nicht funktioniert, offensiv, dann kann man die Seiten nochmal wechseln, aber das war eben auch nicht die Vorgabe und dann ist es auch okay. Für Tell ist es natürlich wichtig, Spielminuten zu sammeln, Erfahrungen zu sammeln. Der Junge ist erst 17, auch erst 17 geworden im Mai oder Ende April irgendwie. Also der ist schon noch sehr jung und der muss sich jetzt natürlich einfach auch unterordnen, ist ganz klar. Aber Nagelsmann wird ihn weiter aufbauen und ich glaube, Stand jetzt hat er schon mehr gespielt im Profibereich beim FC Bayern als bei Startrennen bei seinem vorherigen Club. Und das muss man halt, glaube ich, auch mal in Relation setzen, weil FC Bayern ist schon nochmal ein größerer Club. Nagelsmann hat es ja auch nochmal betont. Wir sind kein Ausbildungsverein. Die jungen Spieler, die müssen halt auch mal durch Phasen durch, in denen sie nicht viel spielen. Aber klar, man hat sehr große Pläne auch mit Mathis Tell. Ist doch logisch, wenn man auch um die 20 Millionen Euro schon mal für so einen Spieler ausgibt.
Ja. So, jetzt kommen wir zu einem Spieler, der zurzeit unter Julian Nagelsmann immer gesetzt ist.
Der Spieler der Woche.
Leroy Sané, der hatte auch die erste starke Aktion mit seinem Tor.
Gegen Pilsen, ja. Überragendes Spiel von ihm, Doppelpack gemacht. Auch nach dem Spiel hat man gemerkt, so die Mitspieler, die freuen sich einfach für ihn, wie er aktuell drauf ist. Auch Salihamidzic, da hören wir kurz mal rein.
Ich denke, dass er sich jetzt seit Wochen gut präsentiert, dass er das auch verstanden hat, was die Zuschauer, was wir von ihm alle verlangen, was wir an ihm lieben eigentlich, wenn er sich so präsentiert, wie er sich heute präsentiert hat, wenn er mitverteidigt, wenn er nach vorne natürlich seine Stärken ausspielt, habe ich schon mal gesagt, kann er einer der besten Spieler überhaupt werden und das zeigt er jetzt Woche für Woche, Spiel für Spiel, ist gut drauf und hoffentlich am Wochenende wieder.
Trotzdem, die Wahl fiel schwer. Jamal Musiala war eigentlich unser erster Favorit nach dem Spiel gegen Leverkusen. Wir haben uns dann doch für Sané entschieden, weil wir einfach nochmal ein bisschen über Sané auch sprechen wollen. Der macht es aktuell einfach sehr, sehr gut und ich glaube, in der Form kann er dem FC Bayern in dieser Saison ja helfen, sage ich mal, zum Champions-League-Sieger auch zu werden. Warum nicht? Weil das ist sein Lieblingswettbewerb. Er trifft in diesen Spielen, er ist heiß in diesen Spielen. Er hat den Fokus voll auf dem Fußball und das gefällt uns, glaube ich, allen, die Fußball lieben.
Mir ist auch eine Szene aufgefallen in der 25. Minute, wo er den Ball im Strafraum verloren hatte oder jetzt nicht direkt verloren, aber den Zweikampf. Und dann ist er bis zur Mittellinie zurückgesprintet und hat sich den wiedergeholt. Also da sieht man, wie giftig er ist zurzeit und dass er wirklich richtig präsent im Spiel ist.
Und das honorieren dann auch die Fans, die ihm dann mit Applaus auch verabschiedet haben, Standing Ovations bei seiner Auswechslung. Er ist einfach, aktuell wieder der Publikumsliebling, muss man sagen.
Spielt zusammen sich in die Herzen der Fans.
Genau. Er und Musiala auf jeden Fall aktuell die Spieler beim FC Bayern, auf die auch alle schauen, auf die sich alle freuen, wegen denen man auch ins Stadion geht, würde ich sagen. Beide haben natürlich auch so ein sehr gutes Verständnis auf dem Platz, ne? Sie spielen sich Sie kombinieren sehr gut miteinander. Musiala bereitete ja das 1:0 durch Sané gegen Leverkusen vor, auch das 1:0 durch Sané gegen Pilsen vor. Er bereitete auch das Tor gegen den FC Barcelona vor.
Glaub, also,
ich habe da so viele, die Liste wird sehr lang und er macht es einfach oder beide machen es einfach sehr, sehr gut und man merkt auch, die zwei sind auch sehr gut miteinander befreundet. Die unternehmen auch abseits des Platzes was. Die haben einfach, die harmonieren gut miteinander und das tut dem FC Bayern extrem gut.
Und wenn wir schon bei Jamal Musiala sind, kommt jetzt unsere nächste Kategorie.
Das Interview der Woche.
Kerry, du hast für uns mit Steffen Tepel gesprochen, der Neuroathletiktrainer von Jamal Musiala. Erklär uns doch mal kurz, bevor wir wirklich reinhören ins Interview, was seine Arbeit ist, wie du ihn kennengelernt hast und auch wie das Interview für dich war.
Ja, Steffen kenne ich jetzt schon ein paar Jahre. Er arbeitet ja auch schon seit einiger Zeit mit Jamal Musiala zusammen, schon in London, als er noch bei Chelsea in der Jugend war. Da haben sich die beiden auch schon kennengelernt, erste Übungen zusammen gemacht. Steffen konzentriert sich auf Neuroathletik, hat sich da auch spezialisiert, eine eigene Firma auch gegründet. Input First heißt die Firma. Er bietet auch Kurse an und ja, er wird uns da jetzt gleich genau erklären, was eigentlich Neuroathletiktraining ist, weil viele wissen das A nicht und B, es wurde auch jahrelang ziemlich unterschätzt, muss man sagen, weil da geht es wirklich um Augentraining, Reaktionsschnelligkeit, Stabilität im Zweikampf und das kann man eben trainieren, ohne jetzt harte Gewichte zu stemmen und
ich persönlich kannte das nur aus der Leichtathletik, also beispielsweise Sprintrennen Gina Lückenkämper, mit ihr habe ich das auch schon mal, die hat auch viel Augentraining oder beim Start die Reaktionszeit dann trainiert. Und was so Feinheiten eigentlich dann bedeuten im Wettkampf, wenn du
das kitzelt einfach nochmal Prozente raus, genau. Und Steffen, der war ja selbst auch Skifahrer früher und hat dann auch mit vielen Athleten eben zusammengearbeitet in dem Bereich und hat sich jetzt auch noch auf den Fußball eben, ja, konzentriert, beziehungsweise hat er auch noch so ein eigenes Segment quasi aufgemacht mit seinen Kollegen, unter anderem Malte Hartmann, der sich auch um ein paar Spieler kümmert beim FC Bayern Campus, aber auch bei anderen Vereinen, Borussia Dortmund haben sie auch ein paar Spieler, Nürnberg, also da gibt es einige Spieler, vor allem im Jugendbereich, die das immer wichtiger finden auch, dieses Thema, und es wird auch von vielen Vereinen und auch Verbänden mittlerweile, DFB zum Beispiel, viel ernster genommen und auch aktiv angeboten, um eben das Training noch zu erweitern, um eben den Horizont auch zu erweitern, um diese letzten Prozente oder noch weitere Prozente rauszukitzeln. Aber jetzt haben wir genug drüber gesprochen.
Ja, Kerry, dann lass uns doch jetzt mal das gesamte Interview anhören.
Hi Steffen, wie geht's dir?
Hi Kerry, alles gut soweit. Ich freue mich, da zu sein.
Sehr gut. Ja, ich freue mich auch. Wir haben ja schon oft gequatscht über das Thema Neuroathletik. Wir kennen uns jetzt ja auch schon ein paar Jährchen. Erzähl doch erstmal ein bisschen über dich und vielleicht, was man unter Neuroathletik versteht oder Neuroathletiktraining, weil sich viele Fans das immer fragen und das jetzt ja im Fußball auch noch nicht so etabliert ist. Beim DFB zum Beispiel wird das jetzt ja auch ein immer wichtigeres Thema, aber erklär das doch nochmal aus deiner Sicht.
Ja, weites Thema. Letztlich geht es darum, dass wir als Philosophie sozusagen das Gehirn nutzen, um Bewegungsabläufe von Spielern besser zu machen, um körperliche Abläufe besser zu machen. Also sprich auch sowas wie großes Thema bei uns oder ja jetzt gerade auch bei Jamal am Anfang war zum Beispiel reflexive Stabilität. Das heißt, wenn ich neben dir im Zweikampf stehe und check gegen dich, weil ich eben im Zweikampf will, dann ist die Frage, wie gut kannst du gegenhalten? Und dann hat man jahrelang gesagt, okay, das ist ein Thema der Muskeln und der Masse, die ich habe natürlich. Wie stabil ich bin. Es ist aber in Wahrheit nur teilweise ein Thema der Muskulatur. Weil oft habe ich Muskelberge, da ist die Muskulatur einfach nicht angestellt und dann kann ich die vielleicht einfach so wegschieben im Zweikampf. Und teilweise habe ich dann so Phänomene wie eben Jamal, der jetzt auch nicht gerade als Übermuskelberg daherkommt, aber jeden Muskel, den er hat, maximal gut einzusetzen weiß. Und dann kommen halt einfach, ich erinnere mich an ein Spiel, eins der ersten Champions League-Spiele gegen Lok Moskau, glaube ich, damals, bei irgend so ein Spieler, der aussah wie ein Rugby-Spieler, und wir haben gerade an diesem Thema reflexive Stabilität gearbeitet. Der halt im Prinzip einfach nur an Jamal abgeprallt ist, also einfach gegen ihn gelaufen ist und Jamal einfach gegengehalten hat und der ist einfach abgeprallt. Und wenn man mal genau hinguckt, dann sieht man das sehr, sehr oft, dass das Spiel einfach an ihm abprallt, weil einfach wie so ein Stehaufmännchen eine wunderbare reflexive Stabilität sich mittlerweile antrainiert hat. Und das ist ein Thema, was wir im Neuroathletiktraining, jetzt speziell im Fußball natürlich, aufarbeiten. Weitere Sachen ist natürlich Feintuning, was technische Abläufe angeht, also Schusstechnik, Dribblingtechnik, Fußkontrolle. Jedes Mal, wenn wir sagen, okay, wir wollen das Gehirn irgendwie mit einsetzen, dann können wir da schon eine ganze Menge einfach über das Neurotraining bewirken, wenn wir wissen, wie wir da rangehen und auch ein Ziel haben.
Ja, man sieht es ja, also du hast es ja auch gerade angesprochen, diese reflexive Stabilität. Auch ein Thomas Müller zum Beispiel, der hat das kleine Muskelberg, aber der weiß sich irgendwie immer in Zweikämpfen zu behaupten. Also du sagst so, dieser Muskelaufbau wird auch oft ein bisschen überbewertet im Fußball, oder wie siehst du das?
Ja, und gleichzeitig ist es halt auch irgendwie, natürlich brauche ich als Athlet eine gewisse Muskulatur, das ist vollkommen außer Frage. Nur man darf es einfach nicht überbewerten, weil ist halt auch Masse, die ich mitschleppen muss. Und dann ist halt die Frage, mir aus sportwissenschaftlicher Sicht stellt sich dann die Frage des Last-Schub-Verhältnisses. Ich komme ja aus dem Skispringen, da ist das Thema Last-Schub-Verhältnis ein sehr, sehr großes. Das heißt, wie viel Masse brauche ich? Ist es dann vielleicht manchmal zu viel, was Gewicht angeht? Und wenn ich mehr Gewicht habe, dann kann ich natürlich mich potenziell nicht so schnell bewegen. Und wenn ich jetzt einen 100-Kilo-Jamal sehen würde gegen das, was er aktuell hat, dann wird er wahrscheinlich auch nicht so super agil sein und so super einfach durch die Reihen tanzen. Und von dem her bin ich sehr, sehr dankbar, dass er eben keine 100 Kilo hat und dass Bayern München das auch sehr, sehr intelligent das Thema einfach angegangen ist und da einfach eben keine 30 Kilo noch zusätzlich draufgepackt hat, wie es von vielen Medien dann gefordert wurde. Sondern ihn einfach halt sein lassen, wie
er
ist.
Ja. Er macht trotzdem halt, wie du sagst, diesen stabilen Eindruck in Zweikämpfen. Wie lange arbeitest du jetzt schon mit ihm zusammen und was hat dich so in dieser Zeit oder was hat dich am meisten beeindruckt vielleicht auch, wie er sich weiterentwickelt hat, vielleicht auch in diesem Punkt, einfach in Zweikämpfen stabiler zu sein?
Also Neurotraining hat er schon in London angefangen, im letzten Jahr, wo er da war, und ich habe dann seitdem er in München ist, regelmäßig mit ihm trainiert. Und wir haben wirklich am Anfang ganz, ganz langsam und ganz, ganz vorsichtig, weil es immer die Maßgabe ist, auch von mir als Trainer, dass wir nicht sagen, hey, wir können jetzt 1000 Dinge an dir verbessern gleichzeitig. Dafür hat er noch eine Menge anderes Training, was läuft. Ja, er muss im Teamtraining glänzen können. Das muss schon auch irgendwie harmonisch wachsen. Und da hat er A, die Geduld, dass er wirklich Step by Step gegangen ist und wir da wirklich einen Schritt nach dem anderen gehen konnten, ohne dass es zu schnell war, weil das natürlich ein gewisses Risiko birgt. Wenn ich natürlich auch auf einmal viel, viel schneller mich bewegen kann, viel, viel stabiler bin, dann ist mein Körper einfach auch mehr und anderen Kräften ausgesetzt. Zum Beispiel im Zweikampf, wenn eben so ein Koloss gegen mich prallt. Und andererseits war es sehr, sehr, sehr beeindruckend, jedes Mal, wenn ich ihm was gesagt habe und wir rausgefunden haben, okay, hey, wir müssen jetzt das und das Thema angehen, dann hat das einfach gnadenlos aufgearbeitet. Also so wie sich das jeder Trainer von einem Spieler wünscht, wo du sagst, hey, du sagst einmal was und hier, schau mal, deine reflexive Stabilität ist wichtig, hat er verstanden, dann komme ich das nächste Mal dahin, dann sehe ich, dass er es aufgearbeitet hat. Oder Thema Schusstechnik. Ich habe schon jahrelang gesagt, wir müssen da ein bisschen ran, das Feintuning ein bisschen besser machen, dass er noch mehr, noch sauberer die Bälle, die auf ihn zukommen, mit den Augen tracken kann und sozusagen Volleys und so weiter einfach besser abschließen kann. Das haben wir Jahre nicht angegangen, weil es einfach da noch nicht Thema war. Aber in dem Moment, wo ich es ihm gesagt habe, hat es eine Einheit gebraucht und er hat es ab da in jedes Mal im Training integriert. Und ich sehe dann halt hinterher, wie er es einfach sofort wieder eingesetzt hat. So könnten wir weitermachen mit Thema Ballannahme, wo alle am Anfang gesagt haben, Musiala hat den besten ersten Kontakt der Welt. Ich habe dann gesagt zu Jamal, ich finde deinen ersten Kontakt, wenn du den Ball in Kontrolle vor dir liegen hast, da ist er sowas von outstanding. Da haben wir gar nicht erst angefangen zu arbeiten, weil das einfach nur eine Gottesgabe ist, die er da hat. Aber wir haben an der Phase davor, an den letzten, also wenn der Pass auf ihn zukommt, die letzte Sekunde vor der Ballannahme, haben wir massiv gearbeitet, dass er den Ball wirklich mit einem Kontakt genau dahin legen kann, wo er ihn hinhaben will und so einfach alle überrascht. Und das ist das, was ihm jetzt jedes Mal so diese halbe Sekunde Vorsprung gibt und ihn einfach auch unausrechenbar macht. Und das ist sehr, beeindruckend, wie er an solchen Sachen einfach gnadenlos arbeitet.
Ja, du sagst auch, es ist so eine Art Ergänzung quasi zum normalen Mannschaftstraining, ganz klar. Wie oft macht ihr das und wie kann man sich so eine Einheit vorstellen? Wie lange geht die, wie ist die aufgebaut? Was ist vielleicht eine typische Übung, die ihr aktuell macht, wo du auch sagst, hey, da muss er noch weiter sich entwickeln?
Ja, also klar, wir gucken natürlich, dass wir das immer in Absprache mit seinem Plan machen. Sprich, er hat seinen Trainingsplan, beziehungsweise der Rahmen, der ist durch die ganzen Spiele jetzt momentan sowieso total eng gesteckt und gleichzeitig natürlich Training. Da geht es jetzt nicht darum, irgendwie noch mehr Belastung drauf zu packen. Das war bei ihm fast nie der Fall, sondern wir haben dann immer regenerativ gearbeitet und da einfach ein bisschen Belastung rausgenommen und regenerativ einfach ihn verbessert. Das heißt, was ich dann mache, ist, wir schauen uns einfach die Bewegungssteuerung an das kann man zum Beispiel machen über eine Ganganalyse. Der Gang ist ein wunderbares Fenster ins Nervensystem, was mir zum Thema Haltung, also seine körperliche Haltung, was zeigt. Wenn er müde ist, dann hat er ein bisschen eine andere körperliche Haltung, als wenn er wirklich fit ist. Dann steht er einfach athletisch aufrecht da und gleichzeitig siehst du am Gang so ein paar Sachen, die dann rauskommen. Und daraufhin kannst du sagen, okay, arbeitest schaust dir zum Beispiel die Bewegungssteuerung auf der rechten Körperhälfte gegenüber der linken Körperhälfte an. Wie gut kann er seine Gelenke da auf der Seite momentan koordinieren? Das kann jeder vielleicht selber mal ausprobieren, wenn er den Fuß auf den Boden stellt und einfach den Fuß hebt. Also die Ferse bleibt am Boden und dann mit dem Fußspitze heben und dann runtertappen und dann so schnell wie möglich bap, 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 das Ganze auf der rechten Seite zu machen und dann mit der linken Seite vergleichen. Da wird man merken, hoppla, der Fuß, der eine Fuß vor allem, der nicht mein starker Fuß ist, der macht gar nicht das, was ich will, dass er macht. Und über solche Tests kannst du dann qualitativ ganz gut sehen, wie fit jemand ist und beziehungsweise wie müde auch oder wie gut das neuronale Areal angesteuert ist. Und dann mache ich über solche Tests, Koordinationstests, wir machen Stabilisationstests, sprich, wie gut kann er im Zweikampf von der rechten Seite und der linken Seite gegenhalten. Wir machen Augentests, Augenbewegungstests. Augen sind super, super Fenster ins Nervensystem. Also wenn die Augenbewegungen gut funktionieren, dann ist das ein super Fenster in die Gehirnfunktion. Und gleichzeitig ist es natürlich ein wunderbares Verbesserungstool, indem ich die körperliche Aktivität besser mache. Und dann entscheiden wir, was wir machen, je nachdem, wenn halt wirklich nur regenerativ gearbeitet wird, dann arbeiten wir eine Menge an motorischer Kontrolle, sprich im Gelenke und schauen, dass wir einzelne Gelenke besser, wir sagen, kartieren. Sprich, jedes Gelenk hat im Gehirn eine Bewegungslandkarte sozusagen. Und manchmal schläft die so ein bisschen ein. Und dann schauen wir natürlich, dass wir die Landkarte von jedem Gelenk so groß wie möglich machen und jedes Gelenk in jede Richtung so gut wie möglich steuern. Wir arbeiten im regenerativen Bereich viel an der Atmung, dass er sowohl über die Atmung nochmal mehr im Ausdauerbereich profitiert, als auch natürlich schneller regeneriert. Und da ist schon eine ganze Menge möglich. Und auf der anderen Seite, wenn dann mal Zeit ist, so wie Anfang Sommer oder im Sommer, wo wir einfach mal eine Weile Zeit hatten, an technischen Dingen zu feilen, dann gehen wir auch wirklich auf den Platz und schauen, dass wir nicht quantitativ 1000 Schüsse machen ins Blaue hinein, sondern wirklich die Schusstechnik verbessern. Das heißt, wir gehen wirklich hin, filmen den Schuss, filmen ein paar Schüsse, schauen das technisch an, wo läuft's gut, wo ist was nicht gut und wo können wir noch was rausholen und machen dann das Feintuning.
Ja, wie viel Prozente kitzelt das denn raus? Also was würdest du sagen? Weil man kann sich das ja schon ganz gut vorstellen. Klar, man trainiert hauptsächlich, wie gesagt, mit der Mannschaft, hat da auch die, ja, sage ich mal, die Hauptaufgaben zu erledigen. Aber so ein zusätzliches Training, gerade im Neurobereich, das ist ja schon auch im Kommen, das machen ja auch andere Spieler. Also was denkst du, wie viel Prozent kitzelt das, also wenn du das bemessen kannst oder beziffern kannst, wie viel kitzelt sowas nochmal extra raus?
Das ist natürlich komplett abhängig von dem Spieler, der ein entsprechendes Training anwendet und natürlich von dem Trainer, der dabei ist, weil es einfach ein feines Zusammenspiel zwischen Trainer und Athlet natürlich einerseits ist und andererseits kannst du nie sagen, dass eine Methode an sich irgendwie eine andere Methode immer überlegen ist oder so, weil jetzt sowas wie Thema wie Neurotraining ist jetzt gehypt durch genau solche Mediengeschichten oder so Spieler wie Jamal, die es anwenden. Das ist auch vollkommen zu Recht, weil es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, weil es zum Beispiel Thema visuelles Training, Augenreflexe, Gleichgewichtsreflexe erstmal auf den Schirm der Sportwissenschaft bringt. Und genau deswegen setzt der DFB auch drauf und hat jetzt zum Beispiel mit Carlsen Bracker bei der letzten Nations League Reise auch den Neurotrainer mit dabei. Aber prozentual ausdrücken, da kann ich genauso gut fragen, wie viel bringt Physiotherapie, wie viel bringt Zusatztraining, wie viel bringt Krafttraining. Das ist immer eine Frage von, wie wird es angewendet, wer wendet es an und wie hoch ist die Motivation und der Spieler, der es natürlich anwendet. Sachen in einem falschen Kontext, auch Krafttraining in einem falschen Kontext, kann Karrierekiller sein teilweise. Wenn ich einfach nur Sachen draufhaue an Training, auch wenn ich nur irgendwie die ganze Zeit Augentraining mache, das kann im falschen Kontext problematisch werden und im richtigen natürlich genau zur richtigen Zeit.
Ja, Augentraining hast du gerade angesprochen. Da gibt es auch diese Spezialbrille, von der immer berichtet wird. Auch teilweise schon Berichte gelesen, dass Haaland auch so eine spezielle Brille hätte. Hat Jamal die auch? Und also was bewirkt die?
Ja, ich finde auch mittlerweile sollten wir eigentlich Provision bekommen, so viel wie wir die Brille bewerben. Die funktioniert schon sehr, sehr gut. Das ist so ein bisschen unser Königstool im Neurotraining, wenn es darum geht, Antizipation besser zu machen. Das heißt, wenn Jamal auf eine Abwehrkette zudribbelt, dann muss er sein Gehirn, seine Augen sagen, oder auf den Gegenspieler einfach nur. Nimm jetzt mal letzte Woche Leverkusen, wo er wie durch warme Butter geschnitten durch die Abwehr durchgegangen ist, links und rechts einfach Abwehrspieler hat, die auf ihn zukommen, sozusagen aus seiner Perspektive. Das heißt, die Augen sagen dem Gehirn, hey, der ist so und so weit weg. Wenn die Augen das gut berechnen können, und wir gehen immer davon aus, dass das jeder so gut kann, aber wenn das der Fall wäre, wenn das jeder so gut könnte, dann würde es dann nicht ständig zu Fehlern kommen. Und er kann das dann wirklich gut, weil wir es auch trainiert haben, zum Beispiel mit dieser Brille, einzuschätzen, wie weit Gegenspieler von ihm weg sind, die sich auf ihn zubewegen und auf die er sich zubewegt. Oder ein Ball, der sich auf ihn zubewegt, besser einzuschätzen. Und genau darum ging es mit der Brille. Die nimmt im Prinzip ja so einen Stroboskop-Effekt. Das kann man sich vorstellen. Es gab doch mal vor Jahren, das hat Jamal gestern selber noch gesagt, dieses Castrol-Edge-Video mit Cristiano Ronaldo, wo die Flanken gegeben haben, Licht ausgemacht und dann mit der Flanke war das Licht noch an. Und dann war die Flanke in der Luft und dann haben sie das Licht ausgemacht und Cristiano Ronaldo hat trotzdem den Ball perfekt geköpft und ins Tor gemacht. Weil er natürlich drauf schaut, wo ist der Flankengeber, wie stark tritt er gegen den Ball und kann im Prinzip anhand dessen schon berechnen, wo der Ball hinkommt. Und das Gleiche macht diese Shutterbrille, dieser Stroboskop-Effekt. Das ist so ein bisschen wie in der Disco, wenn das Strobolicht angeht, dann sieht alles aus wie eine Zeitlupe. Das heißt, das Gehirn fängt an, die Lücken, da wo dunkel ist, zu füllen und besser zu berechnen. Und dann, wenn ich die Brille dann wegnehme, habe ich einfach einen Effekt, dass ich viel, viel, wie so einen Zeitlupeneffekt schon habe. Das heißt, der Ball in der Realität bewegt sich ja nicht langsamer, aber ich habe einfach das Gefühl, dass der sich langsamer bewegt und ich sehe ihn langsam auf mich zukommen. Dadurch kann ich einfach meine Bewegungsaktion, meine motorische Aktion, sprich den Pass, Abschluss oder eben der Gegenspieler, der auf mich zukommt, viel besser timen und mich in die entsprechende Richtung bewegen.
Ja. Wie muss man sich das vorstellen, die Brille? Wie lange trägt man die am Tag? Oder was ist da so die Empfehlung? Trägt man die beim Essen, wenn man auf der Couch liegt oder einfach nur für eine bestimmte Zeit oder während des Trainings? Wie ist da so die Empfehlung?
Also wenn ich die Brille den ganzen Tag trage, dann kann ich davon ausgehen, dass ich dann abends nicht mehr einfach entspannt auf der Couch liege. Weil das ist so ein Schatten, der macht dich irre, wenn du das den ganzen Tag machst. Ja. Deswegen ist das natürlich auch immer von uns, wenn ich über sowas spreche, ich gehe da sehr, sehr konservativ und vorsichtig an sowas ran, weil es einfach einen Effekt hat und einen starken Effekt. Und deswegen will ich so, bei sowas einfach immer vorsichtig rangehen und wir machen das mal eine halbe Minute, Minute und dann wieder weg und dann wieder ohne Brille trainieren, Antizipation und so. Ja. Das heißt einfach mehrmals am Tag und es kann halt schnell zu die Augen total müde machen und einfach das Gehirn überfordern, wenn ich zu schnell zu viel auf einmal mache. So ja. Ähnlich wie Muskeltraining kann man sich vorstellen, wenn ich eine Hantelstange habe und mache Kniebeugen und bin irgendwie nur 80 Kilo gewöhnt und wenn ich dann denke, cool, heute schaffe ich 120 und baller dann 120 drauf, dann sollte ich auch nicht zu viel machen.
Ja, aber ist Jamal dann so ein Typ, der ständig dann auch dir irgendwie schreibt oder sich bei dir meldet, sagt, hey, kann ich das und das noch einbauen, kann ich das und das noch machen, wie ist er so als Typ, wie nimmt er das Training auch an? Du hast ja schon ein bisschen durchklingen lassen, dass er das sehr ernst nimmt und sehr ehrgeizig da auch zu Werke geht.
Ja, er ist total, total eigenständig, was das angeht. Also er hat vor allem einen riesigen Vorteil, und zwar ein intuitives Gespür dafür, was er einfach braucht. Wenn er sagt, ey, das passt gerade nicht, und ich bin müde oder wir haben heute ein hartes Training bei Bayern gehabt, dann sagt er mir das und sagt nicht, okay, wir müssen das jetzt machen, weil ich da bin, dann machen wir halt ruhiger, ja, dann ist er entspannter, egal was vorher auf dem Plan stand. Und das zeigt einfach mir auch als Trainer, dass ich ihm total vertrauen kann, was seine Eigenständigkeit angeht, ja, und seine Selbstständigkeit, wie er die Themen um sich herum heran angeht. Es ist ja nicht nur das Training, was er bei Bayern hat, sondern auch das Training mit mir. Dann hat er Medientermine, dann stürmt gerade die ganze Welt auf ihn ein und will was von ihm und da dann auch wirklich als 19-Jähriger ein Gefühl dafür zu haben, wann ist auch genug? Ich brauche für mich selber die Kapazität, bestmöglich performen zu können. Und das in den Vordergrund zu stellen, das ist auch nicht selbstverständlich. Und das, da bin ich schon sehr froh, dass er das einfach so hat.
Beeindruckend, ja. Absolut. Ja, und ihr arbeitet auch mit mehreren Sportlern zusammen. Jamal ist nicht der Einzige. Mit mehreren Fußballern, Talenten. Habt auch ein Unternehmen gegründet, Input First. Du hast dich irgendwann dann komplett drauf fokussiert. Wann hast du das gemerkt, dass du sagst, okay, damit kann ich hauptberuflich arbeiten?
Ja, das Thema war von Anfang an eigentlich so überragend, wo ich gesagt habe, ich habe 2014 als Trainer war ich bei den Olympischen Spielen und danach habe ich gesagt, so ich habe mit dem Thema da schon ein bisschen Kontakt gehabt und habe so gemerkt, alle Themen, die ich vorher selber als Trainer nicht lösen konnte, konnte ich über Neuroathletiktraining einfach verbessern und bin dann halt voll reingegangen in das Thema. Hab dann mit meinen Kollegen, zwei Kollegen Input First gegründet, als sozusagen erste Neuroagentur in Deutschland. Wir wollen das jetzt natürlich weitervermitteln in Trainerkursen, aber auch in Therapiekursen. Das heißt, ganz großes Thema wird jetzt für uns in Zukunft sein, auch den therapeutischen Aspekt davon rauszunehmen. Also Schmerzen, Bewegungssteuerung in der Neurologie, wirklich auch mit Menschen zusammenzuarbeiten, die von dem Thema einfach total profitieren können. Genau, und das ist eigentlich das, was wir mit Input First machen. Gleichzeitig natürlich auch Produkte für junge Sportler rauszubringen, das heißt Videos und zu zeigen, so hey, so trainieren wir wirklich mit den Spielern, mit Jamal. Das sind die Sachen, die Übungen, die ich teilweise mit Jamal mache, einfach auch irgendwie an die in die Welt sozusagen zu bringen.
Ja, und die Vereine werden oder generell auch die Vereine, Verbände, die werden schon offener, was das Thema angeht. Oder war das früher, also hast du da einen Unterschied, merkst du da inzwischen einen Unterschied, dass es früher eher skeptisch beäugt wurde, auch Leute gesagt haben, hey, das bringt doch eigentlich gar nichts, obwohl sie keine Ahnung davon hatten. Oder wie siehst du da die Entwicklung?
Ja, das ich war ja auf der gleichen Seite. Also ich habe das auch skeptisch beäugt am Anfang, bevor ich mich habe ausbilden lassen. Ich bin halt jemand, der ist auch sehr skeptisch im Ding. Und ich lasse mich dann aber auch überzeugen, wenn ich merke, okay, es ergibt Sinn. Also ich mache da nicht irgendwie zu, weil ich denke, nee, nur das, was ich jetzt bisher gemacht habe, ist die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ich war selber, bevor ich mich habe ausbilden lassen, total skeptisch und habe das für, wirklich für Humbug gehalten, weil ich einfach eine sportwissenschaftliche Ausbildung hatte. Und Sportwissenschaftler und Neurologen sind weit entfernt in ihrer Arbeitsweise. Ja? Also da hast du noch Glück, wenn du Sportmediziner hast, die auch neurologisches Wissen haben. Wenn du Sportmediziner hast und Neurologen, dann connecten sich die Welten, aber das war bei mir damals auch nicht der Fall. Ja, ich war Sportwissenschaftler und oder auszubildender Sportwissenschaftler und Trainer. Und deswegen war ich da auch einer der Skeptiker, habe mich dann überzeugen lassen, habe dann mitgeholfen, ja, einfach ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen. Und heutzutage, jetzt ist das Thema einfach komplett akzeptiert, zumal auch eben DFB da jetzt einfach Forschung betreibt und an der Uni Paderborn da einfach Forschungsprojekte zum Thema laufen, dass da halt einfach das nicht nur irgendwie Voodoo ist, sondern dass halt einfach das auf einer wissenschaftlich fundierten Basis steht.
Ja, und da klingelt dein Telefon wahrscheinlich auch ganz oft jetzt, oder? Also Anfragen kommen.
Einfach, ja, ich habe meine Kräfte, die ich einzusetzen vermag, für die Sachen, die ich gerne mache, momentan geblockt. Also das ist sicher Jamal ein ganz, ganz großer Teil davon.
Ja, super. Und vielleicht noch abschließend, falls sich da jemand für interessiert, ihr bietet auch Fortbildungen an oder Ausbildungen an, wie kann man sich das vorstellen?
Genau, ja. Wir haben Ausbildung, einmal Online-Kurse für Trainer, für Therapeuten. Wir haben einen Neuroathletik-Zweig sozusagen und einen, und das ist wirklich komplett neu, einen Neuroathletik im Fußball-Zweig, dass wir sagen, wir haben auch für die Fußballwelt sozusagen die Themen in die Fußballwelt weitergeben. Und bieten das in Live-Kursen an, in München und nächstes Jahr noch in Köln. Und wie gesagt, auch in Online-Kursen schauen auf Input First, also input1st.com. Da
verlinken wir euch auch nochmal, ja. Super.
Finde ich, ja, super.
Ja, top. Also dann hauptsächlich Fußballer jetzt und Wintersportler, ne, hast du auch gesagt.
Ja, und vor allem in der Therapie. Also ja, wir wollen jetzt vor allem in die Therapie, Thema Richtung Schmerzen, Richtung Physiotherapie, Richtung Osteopathie. Wir sagen immer, wir haben die Fähigkeit, wenn man die Linse des Gehirns oder das Gehirn durch die Linse in die Mitte stellt, dann werden alle anderen Themen, alle anderen Arbeitsweisen, ob das jetzt Training, Sporttraining ist oder therapeutische Maßnahmen, kann ich gezielter und spezifischer so einsetzen, dass es dem Gesamtsystem Körper dass das System verbessert.
Ja. Ja, man sieht es ja, wie gesagt, auch bei Jamal, wie wichtig das ist mit der reflexiven Stabilität, dass man eben dadurch, weil er geht ja auch in viele Zweikämpfe, seine Position ist ja wirklich allein in England, als sie da das Länderspiel hatten und er wurde von irgendwie zwei Spielern hart in die Mangel genommen. Da ist es wichtig, wenn man dann in diese Zweikämpfe geht, dass man da eben auch stabil bleibt und sich keine Verletzungen zuzieht. Das ist schon sicherlich auch wichtig mit weiterem Verlauf der Karriere, dass man da so viele Verletzungen wie möglich auch dadurch vermeiden kann.
Sehr interessant. Also, wir sind Gott froh, dass er so stabil ist. Ich bin total froh, dass Bayern da einfach auch so professionelle medizinische Abteilung hat und tolle Physiotherapeuten, die da einfach einen Job machen. Die sind natürlich auch jeden Tag an ihm dran sind und wir alle miteinander arbeiten, dass der Junge einfach nur das machen kann, was er will und was er kann. Und das ist hoffentlich Deutschland so bald wie möglich glücklich machen.
Hoffen wir es. Bei der WM demnächst. Ja, perfekt. Steffen, vielen Dank dir für deine Zeit. Und wünschen euch weiter da auch viel Spaß mit Jamal. Alles Gute und bis bald.
Alles klar, vielen Dank.
Ja, ich persönlich fand das wirklich ein sehr spannendes Thema und damit beschäftigt man sich, finde ich, als Sportler gar nicht so viel im ersten Moment, weil man schon eher immer den Fokus auf das Training legt und nicht, was man noch abseits vom Training alles machen kann. Und wir haben auch gehört, wie Jamal Musiala, wie fleißig er da ist und an sich arbeitet. Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Und hoffe, dass ihr auch einiges mitnehmen konntet und probiert doch auch einfach mal ein paar Übungen aus. Ich hoffe, du hast auch schon gemacht, Kerry.
Ja, ich finde, es hilft schon. Zum Beispiel habe ich auch mal während Corona Da kannte ich Steffen ja auch schon, habe mich dann ein bisschen bei ihm auch informiert und dann machst du ja zu Hause generell einfach ein bisschen mehr Home-Training. Und ich habe dann zum Beispiel bei einer Übung einen Punkt in der Ferne anvisiert, hatte einen Ball am Fuß, Punkt in der Ferne anvisiert und habe getribbelt. Ich habe nicht auf den Ball geschaut, ich habe wirklich den Punkt in der Ferne anvisiert.
Und hat das funktioniert?
Ja, also am Anfang, klar, springt der Ball ein bisschen wild, so. Ich würde schon sagen, dass es technisch bei mir ganz okay ist. Bei mir mangelt es so ein bisschen wegen des Berufs einerseits am Schlaf und
Trainingsmangel.
Und ja, auch an der Ausdauer, muss ich ehrlich sagen, weil man ist einfach viel unterwegs und dann ist es einfach auch schwierig, so topfit einfach zu sein. Aber es ist schon hilfreich. Also jeder sollte das, finde ich, mal ausprobieren, so ein paar Übungen. Auch dieser aufrechte Gang. Ganz ehrlich, also Steffen hat es angesprochen, wie oft laufen wir gebückt? Wie oft gehe ich mit dem Handy durch die Stadt und schaue aufs Handy?
Das ist einem gar nicht bewusst, wie oft
du das machst. Und du schaust ja runter, dein Kopf geht ja runter. So. Und wenn du mal aufrecht läufst, das bringt dir so viel. Also ich finde, das Thema ist total wichtig. Und du kannst als Fußballer, als Profifußballer, wo du eh schon viel Training hast, und klar, beim FC Bayern, die machen genug, die bieten dir genug an. Aber ich finde, so kannst du einfach super Prozente noch rauskitzeln in jedem Bereich. Dein Abschluss wird dadurch besser. Die reflexive Stabilität, also diese Ausdauer auch im Zweikampf, diese Beständigkeit im Zweikampf, die wird einfach besser. Und das ist schon super, super Zusatz. Und man sieht es ja bei Musiala. Am Ende ist es eben, klar, in erster Linie Talent, aber du musst eben auch dafür arbeiten. Du musst noch extra Prozente rausholen. Und
ich finde auch, bei ihm ist das beste Beispiel, weil er ist ja jetzt keine Kraftmaschine. Er ist sehr schmal und wendig, aber da sieht man ja, dass so ein Training, auch hat ja auch der Steffen gesagt, was bringt, dass er robust ist, in die Zweikämpfe geht und er steht das. Also
genau, er bleibt stabil. So. Genau. Und er ist es ja auch schon gewohnt aus England, weil er hat ja früher in England gespielt in der Jugend. Da ging es ja auch immer robust zu. Also das hat ihn auch so ein bisschen geformt. Einerseits dieses im Käfig spielen und so ein bisschen, wie soll ich sagen, auch technisch überhaupt nicht limitiert worden zu sein. Also in England, die Ausbildung ist schon so ausgelegt, dass da viel auf Individualität gelegt wird, dass jeder auch ins Tripling gehen soll. Also ich erinnere mich zum Beispiel, als ich in der Jugend auch mal so bei so einem DFB-Talentestützpunkt war, da bin ich hingekommen als offensiver Mittelfeldspieler, musste dann irgendwie Rechtsverteidiger spielen und dann sagte mir der Trainer, ja, aber nur einen Kontakt und dann musst du aber den Ball abspielen. So, nimm den Ball an und dann spiel ihn weiter und bloß nichts Riskantes machen. Und ich finde, da so ein bisschen ist die englische Ausbildung schon auch einfach besser gewesen in den letzten Jahren. In Deutschland legt man jetzt auch wieder mehr Wert darauf, diese Straßenkicker-Mentalität, das hat ja Oliver Bierhoff auch ganz oft schon gesagt, dass man das eben mehr fördert, dass mehr Spieler ausgebildet werden, die ins 1 gegen 1 stehen. Und in Deutschland gibt es eben nicht so viele Spieler davon. Musiala ist einer davon, Sané. Und sonst fehlt mir schon so ein bisschen die Fantasie, wo ich wirklich absolute Spieler, 1 gegen 1 Spieler, ja, ich sehe da nicht viele. Und Serge Gnabry ist ja auch ein Flügelspieler, aber das ist jetzt nicht ein Spieler, der über viele Triplings kommt, sondern eher über diese schnellen Kombinationen und auch einen guten Abschluss. Aber das ist ein Punkt, an dem die deutsche Ausbildung sicherlich arbeiten muss und das hat Musiala gut getan, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema runtergekommen. Aber klar, diese Stabilität, die er hat jetzt aktuell, hat er auch dem Training, dem Neuroathletiktraining zu verdanken, weil er macht das sehr regelmäßig und ja, aber hat der Steffen nochmal im Detail erklärt und jetzt habe ich dich wieder unterbrochen.
Aber beim DFB-Campus, die arbeiten ja auch schon sehr stark mit so Systemen und neuroathletischem Training.
Ja, hat auch Steffen erwähnt, Carlsen Pracker, Ex-Bundesliga-Profi, der ist ja dort auch der Chef in der Richtung im Segment Neuroathletik und das wird immer wichtiger. Ich meine, beim DFB legt man auf viele Punkte auch großen Wert, testet dann auch zum Beispiel Schlafverhalten und sowas. Also Fußball, ihr merkt, es wird immer komplexer am Ende, klar, es bleibt ein Spiel, der Ball ist rund und muss ins Eckige, aber es gibt trotzdem Punkte, vor allem jetzt, da das Spiel einfach physischer geworden ist, an denen man noch an sich selbst immer ein paar Prozente rauskitzeln kann. Und da finde ich, das ist eine super Ergänzung. Und Serge Gnabry hat das zum Beispiel auch mal gemacht, Neuroathletik. Mittlerweile macht das nach meinen Informationen Stand nicht mehr, beziehungsweise nur noch relativ selten.
Das muss halt jeder individuell für sich entscheiden und jeder weiß ja auch, ob er damit weiterkommt, zurechtkommt.
Viele Spieler haben ja auch so ein bisschen Personal Training, also auch Leon Goretzka hat jetzt nicht sein Buddy sich antrainiert, ohne noch da auch Tipps bekommen zu haben, ist doch ganz klar. Das muss dann jeder Spieler für sich am Ende entscheiden, was er noch zusätzlich machen möchte und braucht.
So, wir haben genug über das Training gesprochen. Jetzt kommen wir zum Spiel, zum Topspiel am kommenden Samstag gegen Dortmund. Kerry, das wird ein Schlüsselspiel, oder? Auch für den FC Bayern.
Ja, absolut. Mit 3 Punkten ist man dann 3 Punkte vor Dortmund und macht dann auf Freiburg und Union an der Tabellenspitze Druck. Kommende Woche geht es dann ja auch gegen Freiburg. Da kann man dann Freiburg auch überholen. Und natürlich ist das Ziel, so schnell wie möglich da an die Tabellenspitze zu kommen.
Wie sieht's mit dem Kader aus? Müller und Kimmich waren mit Corona infiziert, hatten keine Symptome. Wie ist da der aktuelle Stand? Stehen die wieder mit im Kader?
Ja, die werden beide zu 99% im Kader stehen. Die haben die Woche ja in Quarantäne verbracht. Die haben sich auch selbst geärgert darüber. Scharren natürlich mit den Hufen. Denen geht's gut. Sind ja auch alle geimpft und hatten keine Probleme jetzt, genau wie Goretzka und Neuer zuvor, die ja dann noch von der Nationalmannschaft schon abreisen mussten. Extrem bitter für Leon Goretzka. Wir können ja mal auch kurz reinhören, was Goretzka zu dem ganzen Thema sagt.
Ja, ich glaube, das kann man da auch nicht miteinander vergleichen. Da sind ja die Verläufe so verschieden. Allein wenn man sich mal anguckt in der Gesellschaft, hört man ja die wildesten Symptome. Und das scheint ja so verschieden zu sein. Aber ich würde bei den beiden ehrlich gesagt gar nichts ausschließen.
Ja, wir merken, glaube ich, an den Aussagen von Goretzka zermürbend. Keiner hat mehr so richtig Lust auf das Thema. Trotzdem, es laufen weiter viele Tests. Ist ja auch gut, dass zumindest jetzt dann das Spiel gegen Dortmund nicht in Gefahr ist. So konnte man Kimmich jetzt auch mal schonen gegen Pilsen. Müller genauso. Die spielen ja sehr oft und sind dann dementsprechend auch ausgeruht und können ja voller Motivation in das Spiel gehen. Außerdem wieder im Kader Kingsley Coman.
Nach längerer Verletzungspause stand er am Montag wieder auf dem Trainingsplatz. Habe ich genau beobachtet, wie Nagelsmann ihn mit Applaus begrüßt hat im Kreis bei der Mannschaft.
Super wichtiger Spieler für Nagelsmann, hat er auch nochmal betont. Also wenn Coman fit ist, dann spielt er auch unter Nagelsmann. Also das ist eigentlich schon fast ein Gesetz. Auch wenn es vorne gut läuft, wenn du vorne so viele gute Spieler hast, Coman ist sehr, sehr wichtig für Nagelsmann.
Gegen Pilsen saß er auf der Tribüne. Da hast du auch ein Bild gepostet oder gezeigt.
Genau, da saß er auf der Tribüne, allerdings nur in der ersten Halbzeit. Ich glaube, da war dann schon eigentlich alles klar. Es sind noch ein paar Fans zu ihm gekommen, wollten natürlich Fotos machen. Die hat er auch gemacht, aber ich glaube, der ist dann zur Pause in die VIP-Loge, hat dann noch was gegessen und sich das Spiel da auf dem Monitor angeschaut und ist dann auch relativ schnell weg. Der wird eben wieder in Dortmund mit dabei sein, im Kader sein. Also der kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt schon in der Startelf steht. Wie gesagt, Nagelsmann ist ein Riesenfan von ihm, aber es kommt einfach zu früh, dieses Spiel, um schon Startelf-Kandidat zu sein. Deswegen gehe ich schon mal davon aus, dass vorne dann Müller spielen wird, definitiv. Musiala an seiner Seite, Sané und Mané.
Auf welche Duelle freust du dich besonders beim Spiel gegen Dortmund? Beispiel Jude Bellingham, Jamal Musiala?
Ja, auf jeden Fall. Dieses Duell überstrahlt, glaube ich, alle. Bellingham, Musiala sind ja auch nach wie vor sehr gut befreundet, waren es richtig gut, also noch besser befreundet. Damals in England haben wir an den U-Nationalmannschaften zusammengespielt, sich da auch immer an der Tischtennisplatte duelliert oder an der PlayStation bei FIFA. Also die kennen sich aus dem FF und haben ja auch bei England gegen Deutschland schon gegeneinander gespielt. Und ja, vielleicht wird der Bellingham zu so einer Art Bewacher für Musiala, weil alle müssen natürlich aktuell schauen, alle Gegner, dass sie diesen Spieler bei Bayern in den Griff bekommen. Und ich denke schon, dass Bayern den Ball mehr haben wird als Dortmund. Und am Ende mal sehen, vielleicht entscheidet dieses Spiel ja auch so ein bisschen, wer dann der Golden Boy wird. Klar, man hat noch andere Kandidaten wie ein Gavi von Barcelona oder ein Camavinga von Real, aber diese zwei Spieler sind schon in ihrer Altersklasse aktuell, ja, würde ich schon sagen, das Nonplusultra, jetzt mal Petri ausgeklammert, aber auf so Spiele oder auf so Spieler, auf so Duelle freut man sich extrem.
Wen findest du persönlich stärker oder ein bisschen weiter vorne?
Also ich muss sagen, Bellingham hat eine extreme Reife schon in seiner Art und Weise, wie er auch kommuniziert auf dem Platz. Er geht wirklich schon als Leader voran. Er ist ein Spieler, der einer Mannschaft sehr viel Power einfach gibt. So, aber ich bin eher der Fan von so ein bisschen Magic. Und da ist Musiala einfach, finde ich, der Spieler, der noch mehr Wow-Effekte kreieren kann in einem Spiel. Und deswegen bin ich eher Team Musiala, aber beide sind absolut genial und ich schaue beiden sehr gern zu.
Jude Bellingham war auch schon mal im Gespräch bei den Bayern, schon länger her, aber ist da noch was dran an den Gerüchten?
Ja, also die Gerüchte, die gab es mal, bevor er dann nach Dortmund gegangen ist, war auch der FC Bayern an ihm interessiert. Die Familie hat sich das Ganze auch mal angehört. Marco Neppe war natürlich auch an dem Spieler dran, nicht nur an Musiala. Aber am Ende hat das Paket Dortmund so den Ausschlag gegeben, eben zu sagen, hey, Der kann dort jede Woche spielen, der kann auch mal einen Fehler machen und spielt im nächsten Spiel trotzdem. Die Konkurrenz ist da nicht so extrem wie beim FC Bayern, deswegen ist er eben nach Dortmund gegangen. Aber er fand auch damals den FC Bayern sehr interessant. Dass das in Zukunft passieren wird, halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Oliver Kahn hat es jetzt ja auch nochmal in der Sportbild gesagt, hat gemeint, okay, guter Spieler, aber wir sind sehr, sehr gut besetzt.
Okay, das ist in Zukunft. Schauen wir doch jetzt mal in die Gegenwart, denn solche Duelle, darauf warten wir doch, auch die Zuschauer. Dortmund gegen Bayern.
Ausverkaufte Hütte, Topspiel. Ich glaube, das ist nochmal so das Highlight jetzt auch vor der WM, zusammen mit dem Spiel, also aus Bayern-Sicht, das zusammen mit dem Spiel gegen Barcelona auswärts am 26. Oktober, also generell der Oktober, der ist richtig vollgepackt. Man hat noch ein Auswärtsspiel im BFB-Pokal, das wichtig ist in Augsburg, wo man auch ja jetzt nicht die besten Erinnerungen dran hat. Also diese Wochen werden extrem wichtig für den FC Bayern. Trotzdem, Morin, zum Abschluss des Podcasts wollen wir uns jetzt auch nochmal ein Bild machen von der Mannschaft des Gegners, vom BVB im Detail. Der Kollege Patrick Berger aus Dortmund, den haben wir mal dazugeholt, der erklärt uns jetzt mal, was da so beim BVB gerade abgeht.
Liebe Morin, lieber Kerry, grüßt euch. Ich freue mich hier in der Bayernwoche auch da zu sein. Wir blicken natürlich voraus auf den Klassiker in Dortmund im Signal Iduna Park gegen die Bayern. Das wird natürlich ein ganz, ganz großartiges Spiel. Der BVB hat zur richtigen Zeit einen Befreiungsschlag gelandet, ähnlich auch wie die Bayern. 4-1 in Sevilla in Andalusien. Das war die absolut richtige Reaktion auf die 2-3-Pleite gegen Köln. Aber es war viel Sand im Getriebe. Auf der einen Seite positiv, man hat 4 Tore geschossen, das Ganze auch ohne Modest, der ja auf der Bank saß. Youssoufa Moukoko hat da ganz schön für Alarm gesorgt, viel gewirbelt, Lücken aufgerissen und sich schon empfohlen, auch am Wochenende in der Startelf zu stehen. Das ist einerseits das Positive, die 4 Tore, aber ein Gegentor kassiert, es hätten mehr sein können. Gerade in der zweiten Halbzeit war man doch ganz schön offen und hat Sevilla viele, viele Chancen gegeben, allen voran bedenklich Nico Schlotterbeck, auch Niklas Süle, die beide jetzt kein so souveränes Spiel gemacht haben. Also da bedarf es schon einer enormen Steigerung. Und es war ganz interessant, wir haben in Sevilla eine Mixer und später auch mit Kehl gesprochen, mit Bellingham gesprochen, mit Adeyemi, und die waren schon alle sehr, sehr selbstkritisch. Also die haben jetzt nicht gesagt, dass 4-1, alles ist super, wir freuen uns jetzt voll auf die Bayern, sondern wir haben noch viel, viel Arbeit vor uns und die Bayern sind ein anderes Kaliber und da bedarf es nochmal einer ganz, ganz großen Steigerung. Und das ist, glaube ich, aus BVB-Sicht die richtige Geschichte. Interessant wird es natürlich zu sein, wer zurückkehren wird. Mats Hummels, Gregor Kobel und Marco Reus, alles drei ganz wichtige Spieler, haben in Sevilla gefehlt. Bei Hummels bin ich mir eigentlich sehr sicher, dass er zurückkehren wird nach der Erkältung, die er sich ja auf der Wiesen, ich sage immer Wiesengrippe, du ja auch, Kerry, geholt hat. Ist dann wieder zurück am Samstag. Auch Gregor Kobel dürfte zwischen den Pfosten stehen, wobei man sagen muss, ein Ersatzmann, Alex Meyer, hat ein überragendes Spiel gemacht in Sevilla. Und Hoffnung gibt es noch bei Marco Reus. Und das wäre natürlich ein Fingerzeig, weil Reus gerade der wichtige Spieler in Spielen gegen die Bayern war. Wir erinnern uns, der letzte BVB-Sieg, das 3-2, das ging ja voll auf Marco Reus Kappe, weil er wirklich ein überragendes Spiel gemacht hat. Aber aus BVB-Sicht, um es kurz zusammenzufassen, richtige Reaktion gezeigt. Trotzdem, wenn man sich die Statistik anguckt und die aktuelle Form, dann hat man nur wenige Hoffnungen, gegen die Bayern etwas ziehen zu können. Aber wir sind gespannt und ich freue mich auch, euch am Samstag im Stadion zu sehen.
Großes Dankeschön an Patrick, unserem Kollegen, der auch einen Podcast hat, die Dortmund-Woche. Und wenn ihr euch jetzt noch ein bisschen über das Spiel informieren wollt, dann hört doch mal rein.
Super, dann würde ich sagen, Morin, haben wir den Podcast im Kasten. Wir freuen uns sehr auf dieses Spiel jetzt in Dortmund, sehr auf die kommende Woche auch wieder ein Auswärtsspiel in Pilsen. Du wirst dann auch in Pilsen sein, dann kannst du uns ausführlich darüber berichten, wie die Reise so ablief.
Ja, ich freue mich sehr auf das Duell am kommenden Wochenende und danach werden wir wieder das ausführlich besprechen.
So sieht's aus.
Okay, dann habt noch einen schönen Tag, Kerry.
Du auch, Morin, und euch natürlich auch. Bleibt gesund und munter und wir hören uns.
Viel Spaß am Wochenende. Bis dann.
Bis dann. We'll be right back.